Willkommen zur Wochendämmerung vom 31. Oktober 2025 mit
kleinen Anfragen,
einer skurrilen Nachricht,
Wahlen in Argentinien,
einem Update zur Ukraine,
Krieg im Sudan,
Italien,
Glück,
Klimanews,
steigendem Mindestlohn,
Schamjaft zu Brasilien,
einem Fnord,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Die skurrile Nachricht, oder hast du einen Nachtrag zu irgendwas?
Ja, zwei Stück sogar.
Dann her damit.
Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass die AfD das parlamentarische Fragerecht missbraucht, mutmaßlich zugunsten der russischen strategischen Aufklärung. Bei uns in den Kommentaren gab es einen Beitrag von Toss, der irgendwo im parlamentarischen System arbeitet, und zwar da, wo die Anfragen bearbeitet werden, schreibt er. Und der schreibt, yo, ist so, dass die AfD das macht, aber er schreibt auch, es mag ein Versuch sein, Sand ins Getriebe insbesondere der Bundesministerien zu streuen, aber der Erfolg dieses Unterfangens ist bisher nicht ansatzweise erkennbar. Ist ja schon mal ganz gut. Und auf Blue Sky schreibt der User Heuvoi, auch das BSW missbraucht das parlamentarische Fragerecht, um geheime und sicherheitsrelevante Militärinformationen an die Öffentlichkeit und damit auch nach Russland zu bringen. Und in Brandenburg und Thüringen braucht das BSW, anders als die AfD, überhaupt keine parlamentarische Anfrage, um NATO-Transportwege auszukundschaften. In beiden Ländern besetzt sie das für Infrastruktur zuständige Ministerium.
Schön.
Er bringt auch ein paar Belege noch. Wer es nachlesen will, findet es in den Shownotes. Und dann hatten wir ja noch Argentinien.
Ja.
Ja, vor zwei oder drei Wochen hatte ich erzählt, warum Argentinien pleite ist. Argentinien ist pleite, weil die ihre Dollarreserven rausgehauen hatten, um die Inflation zu senken, aber halt nicht, um die Wirtschaft auf irgendeine Art anzukurbeln oder auch nur zu stabilisieren. Die USA haben den Milliarden in die Hand gedrückt, damit Argentiniens Präsident Milei weiter seine Wirtschaftspolitik betreiben kann. Und anscheinend sind die Menschen in Argentinien hinreichend zufrieden mit Milei, weil dessen Partei hat bei den Zwischenwahlen gut 40% geholt. Warum das so ist, kann man spekulieren. Es gibt nämlich ziemlich viele Stimmen, die sagen, dass es den Menschen hauptsächlich darum gegangen sein dürfte, alle anderen vorerst nicht wieder an die Macht zu lassen, weil es ja jetzt nicht so, dass die Regierung in den vergangenen Jahrzehnten oder irgendeine Regierung der vergangenen Jahrzehnte Argentinien auf die Füße gebracht hätte, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Was er allerdings nicht hat, sind Mehrheiten. Das heißt, er kann immer noch nicht sauber durchregieren, sondern ist immer noch darauf angewiesen, sich Mehrheiten zu beschaffen oder halt per Erlass zu regieren, was er im Moment auch macht, aber was halt immer nicht so ganz einfach ist, weil für viele Sachen müssen halt die Parlamente oder der Kongress befragt werden in Argentinien. Und was ich noch ganz spannend fand, die Wahlbeteiligung lag bei 68%.
Ist das besonders gut oder
ich finde das wenig,
oder?
Weil Argentinien hat nämlich Wahlpflicht.
Oh.
Habe ich mal geguckt, was passiert denn eigentlich, wenn man nicht hingeht, trotz Wahlpflicht? Wenn du einen guten Grund vorweisen kannst, dann da kannst du dich von der Wahl sozusagen befreien lassen. Guter Grund ist, du bist krank und hast ein ordentliches Attest, oder du wohnst mehr als 500 Kilometer vom Wahllokal entfernt. Dann kannst du dir das von einer örtlichen Polizeistation bestätigen lassen, was ich irgendwie ganz lustig finde.
Krass.
Und wenn dir das nicht gelingt, einen guten Grund zu nennen, dann musst du eine Geldstrafe bezahlen, und die liegt zwischen 50 und 500 Pesos. Das sind 3 bis 30 Cent heute. Und wenn du die Geldstrafe nicht bezahlst, und das finde ich total spannend, wirst du belegt mit einer Bearbeitungssperre, eine einjährige Bearbeitungssperre für Anliegen bei öffentlichen Einrichtungen. Also Personalausweis, Führerschein, dies, das.
Krass.
Ist ganz witzig, ne?
Jetzt würde ich aber auch ein bisschen fragwürdig.
Das würde ich, ja, aber wenn du eine Pflicht machst, musst du halt auch eine Sanktion machen. Ne?
Mhm.
Und jetzt würde ich, also angesichts einem Drittel Nichtwähler, die da haben, würde ich jetzt allerdings dann vermuten, dass entweder die Geldstrafe zu niedrig ist oder aber, dass das gar nicht so richtig durchgesetzt wird, was da passiert. Aber ja, Milei ist gestärkt aus dieser ganzen Sache hervorgegangen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was er weiter aus Argentinien macht. Also mir sieht das jetzt nicht so aus, als hätten die da irgendwelche Ideen, die über Dollarreserven raushauen, hinausgehen. Aber vielleicht sind alle anderen auch schlauer als ich, was ja durchaus.
Der spielt dreidimensionales Schach, der Milei.
Genau. Ich kapiere das nicht.
Genau.
Nicht genau.
Ja, wir sind zu doof dafür. Die skurrile Nachricht dieser Woche kommt von Mileis Freund Donald Trump, und ich habe zweimal checken müssen, ob sie nicht aus dem Postillon ist, aber es ist der Tagesspiegel, der schreibt, die sind richtig schwer. Trump prahlt mit IQ-Testergebnis. Offenbar handelt es sich aber um einen Demenztest. Und ich finde, das hätte sich ja auch wirklich der Postillon nicht besser ausdenken können. Nur wird halt also heutzutage die Satire rechts von der Realität überholt. Und die Geschichte dazu ist folgende. Also Donald Trump war nach eigenen Angaben im Walter Reed Medical Center. Das ist so eine Art Militärkrankenhaus, wo Soldaten und Veteranen, aber eben auch US-Politiker versorgt und untersucht werden. Und danach meinte Trump, er hätte da einen IQ-Test bestanden, hat dann da auch geprahlt, dass er den bestanden hat, hinterher in der Air Force One, also im Flugzeug vor Reportern, und hat da, und das Zitat haben dann eben Reporter von diesem Flug mitgebracht, gesagt, ich habe ihn gemacht, die sind richtig schwer, die sind wirklich Eignungstests, glaube ich, auf ihre Art. So, Zitat
auf
Ende.
Ihre Art, ja.
Und damit liegt er ja gar nicht so falsch, also mit dem Eignungstests, weil was dann verschiedene Medien rausgefunden und berichtet haben, ist, dass er tatsächlich einen Demenztest gemacht hat. Das ist so ein Screening-Verfahren, also Montreal Cognitive Assessment heißt das, mit dem sich schon milde kognitive Störungen oder frühere Stadien einer Demenz erkennen lassen. Und interessant daran ist, dass in der Regel solche Tests nur gemacht werden, wenn die ÄrztInnen einen konkreten Verdacht haben. Aber kann natürlich sein, dass man bei einem US-Präsidenten über einem bestimmten Alter einfach routinemäßig auch so einen Test macht. Aber schon sehr lustig, dass er nicht verstanden hat, dass es dabei nicht um einen IQ-Test geht, sondern tatsächlich einen Demenztest.
Was ja noch viel witziger ist, also zu diesem Demenztest, den kennen wir hier auch von unseren Hausärzten. Mhm. Dazu gehört auch eine Uhr aufzumalen. Also malen Sie mal 2:10 mit Uhrzeigern auf einer runden Uhr. Und nachdem Trump das erzählt hatte, hatte Alexandria Ocasio-Cortez, die ist demokratische Kongressabgeordnete in den USA, getwittert. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Herr Präsident, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, mussten Sie zufälligerweise auch eine Uhr malen?
Nein, genau, ja.
Ja, eigentlich ganz geil. Ich bin so schlau, mussten Sie auch eine Uhr malen?
Ich frage für 340 Millionen US-Bürger oder so. Genau.
Weißt du denn eigentlich, wo der Sudan ist?
Ja, ungefähr, ja. Hab ein Bild vor Augen.
Nordostafrika? Mhm. Ja? Also, wenn du auf die Karte guckst, rechts oben. Sozusagen gegenüber der Sinai-Halbinsel am Roten Meer, südlich von Ägypten.
Ja.
Da liegt der Sudan.
Okay.
2019 hat das Militär den damaligen Präsidenten al-Bashir gestürzt gehabt. Dann gab es ein bisschen Übergangszeit, Militärregierung, so kennt man ja nach solchen Putschen. Im April 2023 wollte das Militär die Macht an eine zivile Regierung übergeben. Aber das Militär im Sudan besteht aus zwei Gruppen. Und zwar gibt es dann einmal die Armee, also die reguläre sudanesische Armee. Die wird derzeit befehligt von einem General namens Al-Burhan. Der ist auch im Moment ja de facto Staatschef im Sudan. Und der andere Teil von das Militär ist die sogenannte RSF, die sogenannten Rapid Support Forces, was eine andere bewaffnete Gruppe ist. Die wird befehligt von einem General Hemeti dieser Tage. Und das Ding ist eine ehemalige Miliz, die früher, also vor 2019, auch noch unter dem Kommando des Präsidenten oder des Staatschefs, also al-Bashir, gestanden hat. Eigentlich sollten die beiden zusammenarbeiten, um unter einer neuen zivilen Regierung eine gemeinsame Armee zu bilden. Aber wie es mit der Macht so ist, die gibt man nicht so gerne ab, wenn man die hat. Keiner wollte dem anderen Macht abgeben und darum ist seit April 2023 Bürgerkrieg im Sudan. Die Folgen: über 10 Millionen Flüchtlinge. Im Sudan sehen wir die größte Flüchtlingskrise der Welt. Fast 25 Millionen Menschen leiden an Hunger. Und in solchen Zuständen, bürgerkriegsähnlich, solche Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen, die wir da sehen, brauchen wir über so Infrastrukturen wie Schulen, Gesundheit, dies, das, kann man dann vermutlich Bücher schreiben. Insgesamt ist mehr als die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung auf externe Hilfe angewiesen. Und diese Woche haben die RSF die Stadt Al-Fashir eingenommen, nachdem sie sie anderthalb Jahre lang belagert hatten. Und dabei ist es wirklich zu dramatischen Menschenrechtsverletzungen gekommen. Vertreibung, Morde, Vergewaltigung, you name it. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist da passiert. Und das, zumindest liest man es immer wieder, scheint auch durchaus zur Strategie oder wenigstens zur Taktik der RSF zu gehören. Mhm. Im Grunde ist das sogar die ganze Geschichte der RSF. Die Taz schreibt, die RSF-Miliz ist die Nachfolgeorganisation der Reitermiliz Janjaweed, die vor 20 Jahren im Auftrag der damaligen sudanesischen Militärregierung nicht-arabische Volksgruppen in Darfur systematisch verjagte und tötete. Das scheint deren Raison d'être zu sein. Die Armee scheint dem allerdings auch kaum nachzustehen, jedenfalls nicht in den aktuellen Kämpfen. Und mit der Eroberung von El-Fashir hat die RSF jetzt, wie es so schön heißt, die letzte Basis der sudanesischen Regierungsarmee eingenommen und kontrolliert damit alle 5 Provinzhauptstädte der Region Darfur. Gäbe es im Sudan, ich sag mal, institutionelle Strukturen, also Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Parlamente, sowas, ne, so wie bei uns, dann könnte das jetzt der Moment sein, in dem die RSF den Laden übernehmen. Könnte. Ist sehr frisch diese Woche, da müssen wir mal gucken. Was ich aber wirklich bemerkenswert an dieser ganzen Sudan-Sache finde, ist, wie unterberichtet, wie unterbetrachtet diese ganze Geschichte ist, angesichts dieser unfassbar vielen Opfer, die es da gibt. Ja. Wie egal das den Kriegsparteien zu sein scheint da unten, wie wenig humanitäre Hilfe ins Land kommt, wie, und das ist eigentlich, wie simpel dieses Problem zu lösen wäre. Ja?
Ist es?
Hört jetzt mal auf zu kämpfen, macht mal eine Abstimmung, wer die Macht haben soll, und dann ist gut, ihr Affen. Da ist jetzt nicht irgendwie noch, ne, so, weiß ich nicht, eine hundertjährige Geschichte, irgendeine hundertjährige Geschichte ist natürlich immer dahinter, aber die scheint nicht der Auslöser zu sein. Und wenn ich dann sehe, wie wenig Pro-Sudan-Demonstrationen ich im Vergleich zur Gaza-Kampagne in der liberalen Welt sehe, man soll das nicht aufwiegen, ne?
Nee, klar.
Aber ich schaffe es nicht, mich nicht zu fragen, ob das eventuell was damit zu tun haben könnte, dass der Sudan nicht von Juden regiert wird.
Zweierlei. Also die Opfer dieser schlimmsten Massaker, und da wird ja tatsächlich auch von Genozid gesprochen gegen Teile der Bevölkerung, sind Schwarze.
Ah.
Und die Täter sind Araber. Und hat es vielleicht auch was damit zu tun? Also sind dann schwarze Menschen eben auch hier wieder egal? Ist das eine Mischung aus Rassismus und Antisemitismus, der dazu zusammenkommt, wenn kollektiv weggeschaut wird?
Eine interessante Frage auch, ja.
Ja, es ist, also ein Applebaum hatte da ja einen sehr, die war ja auch vor Ort, verlinke ich auch nochmal den Artikel im Atlantic, und hat davon berichtet, wie das einfach ein Ort ist, an dem es nichts mehr gibt, keine Hoffnung, nichts. Ja. Es gibt nichts, keine Perspektive für irgendeine Art von Zukunft. Das ist das Düsterste, was man sich vorstellen kann, was dort passiert.
Aber ist halt schnurzegal. Ne?
Nicht allen. Der Taz wird ja tatsächlich regelmäßig drüber geschrieben. Ann Applebaum war sogar vor Ort. Es gibt eben diese Menschen, die sagen so, ey, wir müssen da hingucken. Das ist die schlimmste Hungerkatastrophe, die wir gerade auf der ganzen Welt sehen. Aber ja. Und tatsächlich eben Genozid. Ja. Ja, schauen wir in einen anderen Krieg, eine andere Krise, kurz in die Ukraine. Da war jetzt zum einen diese Woche die Meldung, dass die russische Armee es geschafft hätte, in Pokrovsk einzudringen. Das ist diese Stadt in der Ukraine, die schon lange, lange, monatelang umkämpft wird. Also mindestens seit März, jetzt habe ich auch gelesen, schon Ende 2024 gab es wohl immer wieder Meldungen, die Russen hätten Pokrovsk eingenommen.
Ist es so, Nelson Mandela ist gestorben. Ach, schon wieder?
So in der Art. Und jetzt gibt es eben wieder dieses Geraune, dass die Russen das eingenommen hätten, und dann wieder Dementi, nee, haben sie noch nicht ganz. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriegsziel von Wladimir Putin, das er gerne dieses Jahr noch erreichen würde, weil es eben eine, wie es immer so schön heißt, strategisch wichtige Stadt ist. Also da werden andere Punkte der Ukraine von dort aus versorgt, und es ist einfach so ein wichtiger Stützpunkt. Jetzt ist tatsächlich die Frage, also es gibt unterschiedliche Meldungen aus unterschiedlichen Richtungen. Da ist das, was eben der Kreml meldet. Der sagt, ja, sie hätten die Stadt eingekesselt, und da seien jetzt irgendwie 10.000 ukrainische Soldaten eingekesselt worden durch die russische Armee. Dann sagt die Ukraine, ja, eigentlich sind da nur ungefähr 250 russische Soldaten, die sich aktuell in der Stadt befinden. Und deswegen kann man da ganz gut wieder dran üben, zu sagen, wissen wir jetzt halt einfach noch nicht, ne? Also es gibt so unterschiedlich und krass voneinander abweichende Darstellungen, dass man es nicht mit Sicherheit sagen kann. Das Institute for the Study of War schaut ja ganz gerne, was sagen denn die russischen Militärblogger? Weil die manchmal gar nicht so falsch liegen oder auch unfreiwillig, obwohl sie auf der Seite der Russen sind, unfreiwillig häufig, weil sie dann eben kritisieren, so, ja, wenn wir das hier gewinnen wollen, dann können wir uns doch nicht so verhalten, ne, auf die Art. Also sie wollen schon gewinnen, aber sie kritisieren dann eben auch die eigene Militärstrategie. Und die sagen, das mit dem Eingekesselt, das ist gelogen. Und das ISW sagt eben auch, die russische Armee ist noch lange nicht so weit, die Stadt eingenommen zu haben. Also abwarten, da sind die Würfel noch nicht gefallen. Und dann fand ich diese Woche bemerkenswert, dass die russische Hauptstadt, also Moskau, 3 Nächte in Folge Drohnenangriffe erlebt hat. Natürlich geht es außerdem auch munter weiter damit, dass die Ukraine Raffinerien im Land angreift und auch lahmlegt. Diverse Flughäfen in Russland mussten vorübergehend geschlossen werden. Also die Idee eben weiterhin, wir bringen diesen Krieg jetzt nach Russland und auch in die Hauptstadt. Und dann gleichzeitig eben auch die Infrastruktur lahmzulegen, die dafür sorgt, dass diese Kriegsmaschine weiter am Laufen gehalten wird, nämlich Öl- und Gasinfrastruktur. Und auch da ist so ein bisschen der Nebeneffekt, dass die russische Bevölkerung selbst dann auch den Krieg zu spüren bekommt, weil es einfach Benzin und diese Knappheit im Land jetzt gibt und dann wird schon rationiert und dann gibt es Schlangen an den Tankstellen. Also der Druck wird größer, der Druck auf Russland durch die Ukraine, muss man sagen. Jetzt nicht unbedingt durch irgendwelche Sanktionen von EU und den USA, sondern tatsächlich durch die Ukraine selbst.
Wie komme ich denn jetzt zum Glücksatlas? Indem ich das Wort sage, Glücksatlas. Seit 15 Jahren gibt es den Glücksatlas, der wird zurzeit bezahlt von der Klassenlotterie der Länder, weil ist ja nett Reklame auch. Und ist eine repräsentative jährliche Studie zur Lebenszufriedenheit und Glücksgefühl der Deutschen. Da liest man immer in der Zeitung, wie glücklich oder unglücklich die einzelnen Bundesländer und die Deutschen insgesamt sind. Auf den Plätzen 1 bis 3, Hamburg, Bayern, Rheinland-Pfalz. Auf den Plätzen 16 bis 14 von hinten, also die letzten drei, Meckpomm, Saarland, Berlin. Die Originalstudie gibt es leider nur gegen Geld, aber in der Pressemitteilung dazu gab es noch einen sehr, sehr schönen Datenpunkt, den ich dir nicht vorenthalten wollte, Katrin. Der Glücksatlas basiert auf subjektiven und objektiven Bewertungen. Subjektiv, wie ist deine Lebenssituation? Arbeit, Familie, alles gut, alle gesund. Objektive Lebensqualität wird geguckt an Indikatoren wie so Einkommen, Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und sowas. So, da bewerten die Leute nicht selbst, sondern es gibt externe Maßstäbe. Die allerdings sind nicht wirklich objektiv, weil die ProbandInnen unterschiedliche Alters- und Sozialstrukturen haben. Also wenn du mich fragst, wie ist das Leben in Berlin und meine Nachbarin fragst, wie ist das Leben in Berlin, werden wir objektive Merkmale trotzdem unterschiedlich bewerten. So, das werfen die alles zusammen, so unterschiedliche Gewichtungen und so weiter. Und dann kombinieren sie die subjektive und objektive Einschätzung. Also stellen die persönliche Zufriedenheit den messbaren Bedingungen gegenüber und dann sehen sie, Achtung, Zitat, manche Bundesländer sind deutlich glücklicher, als es ihre objektive Lebenssituation würde vermuten lassen. Konkret, eigentliche Top 3, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und nicht Hamburg, Bayern, Rheinland-Pfalz. Eigentlich letzte, von hinten wieder, Meckpomm, Bremen, Sachsen und nicht Meckpomm, Saarland, Berlin. Was lernen wir daraus?
Wir sind einfach nur gut im uns schlecht fühlen.
Daraus lernen wir, in Meckpomm ist es genauso scheiße, wie du dich da fühlst.
Schön zusammengefasst, Holger. Sehr, sehr schön. Schauen wir von Meckpomm mal nach Italien. War diese Woche auch mal wieder in den Nachrichten, weil eigentlich könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass Giorgia Meloni für eine Faschistin eigentlich ganz nett ist, ja?
Genau, gemäßigter Faschismus.
Genau, also das ist ja auch das Wort, was man immer wieder in den Nachrichten liest, erschreckenderweise. Also klar, sie flirtet irgendwie mit Trump und die Regierung hat ja auch gleich zu Beginn einfach mal den Sozialstaat in Italien quasi abgeschafft, also direkt mal das Bürgergeld für Arbeitslose gestrichen, was zur Folge hatte, dass für Millionen Menschen das Armutsrisiko sofort gestiegen ist und schon 2024, also 1,5 Jahre, nachdem die Regierung ins Amt gekommen ist, war die Armut in Italien auf einem Rekordhoch. Also es hat nicht lange gebraucht, dort den Menschen richtig Feuer unterm Hintern zu machen. Mhm. So, aber wenn man sich die Nachrichten anschaut, genau, dann interessieren die sich halt auch für die Lebenssituation von armen Menschen insgesamt nicht so sehr. Und dann nennt man Meloni halt auch gern mal gemäßigt oder auch proeuropäisch, habe ich auch schon öfters gelesen.
Proeuropäisch ist auch schön.
Mhm. Jetzt hat sie aber tatsächlich diese Woche mal wieder ihr wahres Gesicht gezeigt und das ist das Gesicht einer Autokratin. Der Meloni will nämlich gerne den Rechtsstaat einschränken. Mhm. Und wie macht man das, wenn man Autokratin ist? Wie schränkt man den Rechtsstaat ein? Man macht eine Justizreform. Ja. Diese Justizreform hat leider der Senat, ich glaube gestern, dann auch gebilligt. Und damit ist jetzt der Weg in Italien frei für mehr Einmischung durch die Politik in zum Beispiel sowas wie die Ernennung von RichterInnen. Und das ist halt dasselbe Problem immer, ne? Also unabhängige RichterInnen sind halt wirklich für jede autokratische Regierung erstmal so ein totaler Dorn im Auge. Und gerade in Italien haben wir das ja immer wieder gesehen. Meloni hätte ja gerne Migranten abgeschoben, hatte da so komische Abschiebezentren in Albanien oder hatte so einen komischen Deal vereinbart. Und immer wieder haben Gerichte gesagt, nee, das geht so nicht. Die müssen zurück nach Italien. Das ist rechtlich nicht in Ordnung, was du da machst. Und hat das immer wieder kassiert. So. Und Meloni hat dann, wie sie auch immer alle das dann machen, die Autokraten, gejammert und hat gesagt, ja, die ganzen Gerichte und Richterinnen und die Justiz, die sind ja alle total links. Und das ist ja auch undemokratisch, ne? Also weil die Vorstellung von Autokraten ist ja, die eigene Politik, also das, was man selber einfach durchziehen will, gegen den Rechtsstaat, gegen die Gewaltenteilung und gegen all das, was verhindern soll, dass wir Diktatoren an der Macht haben. Also diese Politik nicht durchziehen zu können, wird dann als undemokratisch dargestellt. Die Argumentation lautet, naja, ich bin ja demokratisch gewählt, also kann ich hier machen, was ich will. Und wenn ich nicht machen kann, was ich will, dann ist das undemokratisch.
Dann bin ich auch nicht demokratisch gewählt. Also.
Ja, nee, das ist ja leider. Ja, also jetzt gibt es eben diese Reform, die ist auch wahrscheinlich nur der Anfang. Das ist jetzt der erste Schritt. Ich schätze mal, das werden weitere Folgen, um eben diese unabhängige Justiz, die es in Italien tatsächlich bisher noch gab, nach und nach abzuschaffen. Und ich finde, da stellt sich wieder einmal die Frage der Wehrhaftigkeit der EU und der Prinzipien, die in der EU gelten müssen. Und da ist ja dieses Rechtsstaatsprinzip eigentlich zentral.
Und ja, aber du musst ja dem Staat nachweisen, dass er sich nicht an seine eigenen Gesetze gehalten hat. Und das ist ja jetzt nicht, also, oder? Ja. Also was die da macht, das unterminiert ja nicht den Rechtsstaat per se.
Naja, es öffnet Tür und Tor in die Einmischung in die Justiz und die Unabhängigkeit der Justiz ist ein wichtiger Baustein des Rechtsstaats. Das heißt, wenn du entsprechende Gesetze erlässt, um diese Unabhängigkeit anzugreifen, müsste das, aber ich bin jetzt auch keine Expertin, keine Europarecht-Expertin, aber eigentlich müsste das reichen. Aber ich weiß nicht, wie es bei Polen und Ungarn war. Und das ist ja leider auch genau das, wo man ganz gut sehen kann, dass die EU ein zahnloser Tiger ist, was das angeht. Viktor Orban hat ja auch erst vor 2 Wochen oder so, ich weiß es nicht mehr, mal wieder seinen Willen bekommen, weil er immer dann droht, ja, wenn ihr wollt, dass die EU weiter die Ukraine unterstützt, dann müsst ihr aber Ungarn auch weiterhin Geld geben und dürft uns hier nicht so mobben, sozusagen. Ja. Und er kommt ja auch immer durch mit dem, was er will. Ja. Aber ich fand schon, also wenn das jetzt, ich meine, Polen ist ja so einigermaßen, das ist noch nicht gerettet und es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber ist ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Man kann jetzt nicht mehr Polen und Ungarn wie früher immer in einem Atemzug nennen, aber vielleicht kann man bald Ungarn und Italien in einem Atemzug nennen, wenn es darum geht zu sagen, naja, was ist denn jetzt hier mit Rechtsstaatsprinzip eigentlich und welche Konsequenzen hat das für die EU-Mitgliedschaft? Tja.
Wo du gerade Ungarn sagst, es gibt ja im Moment auch die Befürchtung, dass die Visegrad-Staaten, also dadurch, dass jetzt auch in Tschechien dieser seltsame Populist Babiš wieder die Wahlen gewonnen hat, dass also Tschechien, Ungarn und die Slowakei eine Anti-Ukraine-Front bilden könnten. Das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt, ja. Den man im Hinterkopf behalten könnte.
Wobei das natürlich schwieriger ist, ne, weil klar, also die Interessen sind eindeutig, da ist einfach eine russlandfreundliche Politik und da sind die entsprechenden Netzwerke und die Autokraten haben immer gute Netzwerke untereinander. Und das ist ja an Meloni auch anders, muss man auch sagen. Ja,
wobei da auch die Frage wäre, mal zu gucken, wie Meloni tatsächlich mit Russland verbandelt ist. Ne?
Ja, ich glaube aber, da halte ich sie tatsächlich für unverdächtig.
Okay.
Da kannst du wahrscheinlich als EU wiederum nicht so viel machen, weil das ist ein Politikum, das ist eine politische Entscheidung auf eine Art, die jetzt nichts mit der Struktur zu tun hat, die du haben musst, um Mitglied sein zu können. So. Ja, also da wird man wohl aushalten müssen, dass die das im Zweifel dann auch blockieren, so scheiße das ist.
Kommen wir zu einer guten Nachricht. Oh, von mir?
Ja, das ist mein Job.
Der Mindestlohn steigt. Ab Januar 2026 gibt es pro Stunde 13,90, ab 2027 dann 14,60. Für 2026, also für nächstes Jahr, heißt das, wenn du zum Mindestlohn arbeitest, ich gehe jetzt mal davon aus, so eine 40-Stunden-Woche hast, also 8 Stunden am Tag. Der Monat hat durchschnittlich 21 Arbeitstage. Ich weiß, das ist alles sehr vereinfacht gerechnet. Damit kommst du auf 2.335 Euro brutto im Monat, sind 16,70 netto. Also ab Januar 2026 verdienen Mindestlöhner knapp 1.700 Euro netto im Monat.
Ja.
Was nicht schlecht ist. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Also,
ist besser als in Italien.
Es ist besser als kein Mindestlohn oder ein weitaus niedrigeren Mindestlohn. Und selbst wenn man sich solche Ballungsräume anguckt, wie Berlin mit seinen aberwitzigen Mieten, zumindest wenn ich mir die Angebote angucke im Internet, ob die jetzt irgendwie sinnvoll sind, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wenn ich mir die Angebote im Internet angucke, dann ist man in der Lage, in Berlin vom Mindestlohn zu leben, ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist nicht, also es ist nicht zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, sagen wir mal so. Mhm. Also du kriegst für bestimmt nicht ein Drittel, also das würde mich sehr wundern, aber du kriegst für, weiß ich nicht, 800 Euro, also für die Hälfte deines Einkommens solltest du eigentlich ein Dach über dem Kopf kriegen. Das ist dann nicht in Kreuzberg oder tief in der Innenstadt, sondern vielleicht am Stadtrand, aber es sollte möglich sein. Und das finde ich eigentlich keine allzu schlechte Nachricht, auch wenn ich 1670 netto eigentlich eine schlechte Nachricht finde.
Mhm. Wir bleiben bei den schlechten Nachrichten.
Wie, das war doch eine gute Nachricht.
Ach so. Also was also jetzt? Du musst dich schon entscheiden.
Für die Mindestlöhner ist es eine gute Nachricht und ich finde, es ist auch für alle anderen eine gute Nachricht, weil eins der größten Probleme, jetzt greife ich ganz weit zurück in die Geschichte, Regierung Schröder-Fischer, Jahrtausendwende, Agenda 2010. Das größte Problem, was damals in meinen Augen entstanden ist, ist, dass diese Bundesregierung, also die SPD letztlich, die Mittelschicht, vor allen Dingen die untere und mittlere Mittelschicht, in Angst und Schrecken versetzt hat. Mhm. Ja, für dich bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Ja, wenn du scheitern solltest, warum auch immer, du bist jetzt erledigt, mein Freund. Und ich finde, wenn du einen einigermaßen okayen Mindestlohn hast, also diese 13,60, also diese 1700 netto im Monat, also sagen wir so, alleine das Wissen, dass egal, was ich mache, also auch das ist jetzt wieder sehr vereinfacht, weil da gibt es natürlich auch unglaublich viele ausbeuterische Unternehmen und sowas. Aber alleine das Wissen, dass egal was ich mache, 1700 netto im Monat dabei rausspringen, beruhigt mich. Und darum finde ich, ist das eine gute Nachricht.
Das stimmt. Ja, da hast du irgendwie recht. Aber ich nicht so gute Nachrichten vom Klima. Die erste Nachricht betrifft die Verursacher. Da gibt es einen neuen Bericht von Oxfam, der, und das überrascht jetzt wenig, weil den Bericht gibt es auch jährlich und das ist nicht der erste dieser Art, nochmal unterstreicht, dass es die Superreichen sind, die uns alle ins Klimaverderben stürzen.
Vermutlich sogar in alles Verderben, ne?
Ich fürchte auch, ja, auch in die Autokratie. Naja, hier nochmal die Zahl, die man sich merken kann für die nächste Dinnerparty. Die reichsten 0,1% der USA verbrennen 4000 Mal so viel Kohlenstoff wie die 10% ärmsten der Welt.
So. Are you telling me we are fucked?
Gleich, ja, erzähle ich dir gleich. Also pass auf, ich finde wirklich diese Zahl so krass, weil also diese reichsten 0,1% und nur der USA, aber da hast du halt auch noch die krassesten Milliardäre, die emittieren pro Tag im Durchschnitt 2,2 Tonnen CO2. Also zum Vergleich,
pro Tag.
Pro Tag. Die imitieren an drei Tagen meinen Jahresverbrauch oder meine Jahresemission. Ja, ungefähr. Das ist jetzt ein bisschen Pi mal Daumen, aber drei Tage. Und das finde ich so heftig. Und wenn man dann guckt, ich habe es gerade schon gesagt, Oxfam veröffentlicht jährlich diese Zahlen zur Carbon Inequality, nennen die das, also Kohlenstoffungleichheit, also die Frage, ne, wie stark wirkt sich Ungleichheit, finanzielle Ungleichheit auf die Klimaemissionen aus. Und da kann man dann nämlich auch gucken, wie so der Verlauf ist, wie haben sich die Zahlen eigentlich entwickelt. Und man sieht, dass seit den 1990er Jahren die Emissionen der Reichsten um 32% gestiegen sind, während die Emissionen der ärmsten 50% der Weltbevölkerung, also die Hälfte der Welt.
Sag jetzt nicht gesunken.
Die sind gesunken.
Alter.
Im gleichen Zeitraum. So. Und dann kann man noch sehen, haben sie auch noch geguckt, womit machen denn die Reichsten so ihr Geld? Und wir wissen ja, man ist nicht reich, weil man arbeitet, sondern man ist reich,
weil man arbeiten lässt.
Genau. Und was lässt man arbeiten?
Andere.
Ja, und vor allem das Geld. Ne?
Das ist also nee, das mein Spruch. Geld arbeitet nicht. Mein Geld macht das andere für mich arbeiten. Also so ehrlich muss man dann schon sein, nicht wahr?
Ja, aber was ja tatsächlich eine der größten Einnahmequellen sind für die Superreichen, sind Investments in irgendwelche, ja, was auch immer. Und tatsächlich sind 60% der Investments von Milliardären, so schreibt Oxfam, fließen in Öl- und Gaskonzerne, womit sich das ganze System nochmal verstärkt. So. Hm. Und was sind die Folgen? Auch dazu diese Woche wieder eine neue Nachricht. Ein Mensch pro Minute. Oder, also so ein bisschen so wie bei Parship, ne? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Mensch auf Parship. Und wir können jetzt sagen, jede Minute stirbt ein Mensch an den Hitzefolgen des Klimawandels. Also alleine die Hitzetoten, die es mehr gibt, weil wir Klimawandel haben, jetzt schon, sind ein Mensch pro Minute, der stirbt wegen Klimawandel oder nur die Hitze des Klimawandels. Gar nicht jetzt Naturkatastrophen und was sonst noch alles dazu kommt, sondern nur die Hitzetoten. Auch da gibt es eine schöne Entwicklung, eine schreckliche Entwicklung. Verglichen mit den 1990er Jahren haben wir nämlich einen Anstieg von 23% der Hitzetoten, was eben inzwischen dazu führt, dass wir, wenn man das auf die Minute runterrechnet, was im Jahr an Menschen stirbt wegen Hitze, jede Minute ein Mensch stirbt im Schnitt. So. Das heißt, wenn du jetzt noch dazu nimmst, dass die ärmsten 50% der Weltbevölkerung ihren Treibhausgasausstoß in dieser Zeit reduziert haben, dann hast du auch ungefähr eine Antwort darauf, wer dafür verantwortlich ist, dass jede Minute ein Mensch allein an der Hitze stirbt, die durch den Klimawandel verursacht ist. Ja.
Dafür braucht man analoge Uhren mit Sekundenzeiger, um sich das einfach irgendwie ein bisschen stärker klar zu machen, was das bedeutet. Zum Beispiel, seit ich angefangen habe zu reden, waren das 7 Leute.
Ja.
Zum Ende meines Themensträußchens komme ich ausnahmsweise mal zu einer Sache zum Lachen. Im hessischen Friedrichsdorf, da gibt es eine Feuerwehrsatzung. Okay. In der stehen dann so Regeln drin, ne? Wer zuständig ist, für so, wie Feuerwehr halt gemacht wird. Jetzt hat die CDU-Fraktion im Stadtparlament einen Antrag eingebracht gehabt. Der ist auch angenommen worden und da drin war unter anderem ein neuer Gleichstellungsvorschlag oder Gleichstellungsparagraf. Ich zitiere: Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen alle geschlechtlichen Formen. Außerdem sollte darauf verzichtet werden, die einzelnen Geschlechterformen zu nennen, also Männer und Frauen, Kundinnen und Kunden und sowas. Auftritt Lars Keitel. Das ist der Bürgermeister von Friedrichsdorf, der ist bei den Grünen und der lässt in die Feuerwehrsatzung schreiben: Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl der Stadtbrandinspektorin, ihrer Stellvertreterinnen, der Wehrführerin, der stellvertretenden Wehrführerin sowie der Mitglieder des Feuerwehrausschusses. Da sind jetzt nur weibliche Bezeichnungen drin, also genau das, was der Antrag auch vorgesehen hat. Auftritt CDU: Dass die Verwaltung entschieden hat, ausschließlich weibliche Formen zu verwenden, entspricht nicht der Intention unseres Antrags.
Ach.
Die Feuerwehr selbst scheint es übrigens ziemlich lustig zu finden. Jedenfalls scheinen sie es nicht schlimm zu finden. Also gab keine Beschwerden aus den Reihen der Helden da.
Oh Mann, es ist so lustig, ne? Weil
aber es ist super, einfach so kannst du sie, weißt du, weil da merkst du dann halt auch, worum es geht. Es geht halt nicht, es geht euch einzig und allein darum, bestehende Strukturen, egal ob sie gut oder schlecht sind, zu verteidigen und zu bewahren.
Das ist wie die
Glühbirne.
Völlig
ohne Sinn und Verstand.
Ja, wie mit der Glühbirne, ich sag's dir. Wo die Leute dann sich noch, also möchte, wirklich würde mich mal interessieren, wo überall noch Glühbirnen von diesen Panikkäufen von, bald gibt es keine Glühbirnen. Ja, genau. In welchen Kellern und wie viele Glühbirnen noch lagern, weil die Leute einfach nicht fähig sind zu denken, dass es mit einer anderen Technik genauso gut oder besser sein könnte. Naja.
Ja.
Ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen über den Tellerrand mit Sham Jaff diese Woche nach Brasilien. In Brasilien gab es sehr heftige Polizeieinsätze, angeblich gegen Drogenkartelle in Rio de Janeiro. Mhm. Betroffen waren vor allem die Favelas, also die armen Bezirke und Gegenden in Rio de Janeiro. Und bei diesen Einsätzen sind sehr viele Menschen gestorben. Ist ein bisschen unterberichtet, deswegen haben Sham und ich beschlossen, wir schauen genau da diese Woche hin. Und hier ist, was Sham dazu zu erzählen hat.
Ja, da ist sehr, sehr viel passiert in Brasilien. Wirklich Tag für Tag kamen da neue Nachrichten rein. Also kurz gesagt, am Anfang der Woche gab es in Rio eine massive Polizeirazzia. Das war eine der tödlichsten in der Geschichte Brasiliens. Sie war wirklich beispiellos. Die Polizei wollte nämlich ein großes Drogenkartell namens Comando Vermelho, sehr oft einfach abgekürzt mit CV. Auf Deutsch heißt es einfach Rotes Kommando. Die Polizei wollte eben dieses Drogenkartell zerschlagen. Das ist so eine Gruppe, die ist ursprünglich in Rios Gefängnissystem entstanden und heute eben in vielen Favelas die Stimme schlechthin, also die Kraft schlechthin, die eben Drogenhandel und eben andere Geschäfte kontrolliert in den Favelas, also in den ärmeren Stadtvierteln. Die Operation startete, wie gesagt, am Anfang der Woche, Dienstagmorgen war das, in zwei Favelas. Dabei kam es dann eben zu heftigen Schießereien, die sich über Stunden hingezogen haben. AnwohnerInnen berichten, dass man kaum das Haus verlassen konnte. Schulen, Universitäten in der Gegend blieben geschlossen. Busse wurden quer über die Straßen gestellt, um eben Zufahrten auch zu blockieren. Und bis Donnerstagmorgen war die Zahl der Toten auf mindestens 121 Menschen gestiegen. Am Vortag hatte man noch gesagt, das wären nur, in Anführungsstrichen, nur 119. Unter den Toten sind auch vier Polizisten. Wie viele Menschen tatsächlich jetzt verletzt wurden, das ist noch unklar, aber es sollen sehr viele sein. Die Polizei sagt auch, sie habe im Zuge der Razzia 113 Verdächtige festgenommen, über 100 Waffen sichergestellt, mehr als eine Tonne Drogen beschlagnahmt. Betont auch, dass die Aktion eben jetzt nicht so eine Nacht-und-Nebel-Aktion war, sondern eben auf einer einjährigen Ermittlung gegen das Red Command, gegen dieses CV eben zurückgeht. Und trotzdem wird die Razzia natürlich heftig kritisiert. Menschenrechtsorganisationen, die sprechen eben von einer der gewalttätigsten Operationen in Brasiliens jüngerer Geschichte und fordern eben eine unabhängige Untersuchung. Auch viele BewohnerInnen der Favelas, wo das eben geschehen ist, die sehen das Vorgehen als übertrieben brutal und sagen eben, dass Zivilpersonen zwischen die Fronten geraten sind. Und ich meinte ja auch schon, das ist eine der tödlichsten gewesen, um einfach nur einen kleinen Vergleich zu geben oder einen Überblick zu haben. Es gab schon früher tödliche Polizeieinsätze in Rio. Das ist fast schon, und es ist sehr, sehr traurig, das auszusprechen, fast schon ja eine Tradition. Das sagen auch sagt auch dieser eine Journalist, João Soares, in einem Deutsche Welle-Interview. Und diese Operation war tatsächlich beispiellos. Zum Vergleich, 2021 kamen bei einer Operation in einer der Favelas 28 Menschen ums Leben. 2005 gab es nochmal eine, 29 Menschen, ich glaube 2023 auch wieder. Also ja, und jetzt sind es halt eben 121 Tote. Das ist einfach eine ganz andere Dimension. Und ja, da passiert gerade richtig, richtig viel. Gestern Morgen, also am Donnerstagmorgen, da trafen sich auch in einem der Favelas eben GemeindevorsteherInnen und AktivistInnen bei einer Organisation, die heißt CUFA. Das ist so eine Organisation, die sich jetzt tatsächlich darum bemüht, juristische Hilfe für die Familien der Opfer vorzubereiten. weil da herrscht auch einfach sehr viel Trauer und sehr viel Wut. Viele Läden bleiben geschlossen, kaum jemand ist gerade auf der Straße, so wird beschrieben. Und politische Reaktionen sind sehr, ja, sehr hitzig auf jeden Fall. Politisch hat das Ganze sofort eine ganze landesweite Debatte ausgelöst. Der Gouverneur von Rio, Claudio Castro, der der Partei von Jair Bolsonaro angehört, der hat die Schuld natürlich sofort der Bundesregierung zugeschoben und meinte, sie habe keine Unterstützung geleistet. Der Justizminister Lewandowski aus Lulas Regierung widersprach natürlich, es habe nie eine offizielle Anfrage gegeben. Er nutzte auch die Gelegenheit, um eben nochmal für ein Gesetzesprojekt zu bewerben, das gerade im Kongress feststeckt. Das ist ein Gesetz, das soll die Informationssysteme zwischen der Polizei in den Bundesstaaten besser vernetzen, damit eben man eine nationale Polizeidatenbank schafft. Ja, laut Expertinnen wäre das tatsächlich ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, weil eben die Ermittlungen derzeit eben oft sehr isoliert laufen. Präsident Lula, der reagierte am Donnerstag auch, unterzeichnete ein neues Gesetz, das die Strafen gegen organisierte Kriminalität verschärft. Das Gesetz, das kriminalisiert jetzt Verschwörungen und Behinderungen von Ermittlungen und es schützt auch BeamtInnen und deren Familien. Auch im Ruhestand besser, also wenn sie wegen ihrer Arbeit bedroht sind. Ja, und natürlich seine GegnerInnen, also Lulas GegnerInnen, die versuchten natürlich sofort das Thema politisch auszuschlachten. Ja, Jair Bolsonaros Sohn Flavio, der hat ein Video gepostet, in dem er Lula vorwirft, die Stadt, also Rio, im Stich gelassen zu haben. Ja, da passiert sehr, sehr, sehr viel. Der Senatspräsident, der Alcolumbre, der hat außerdem auch noch angekündigt, dass der Senat ab nächster Woche eine Untersuchungskommission einsetzen wird. Die soll eben tatsächlich die Strukturen, die Arbeitsweise von dem organisierten Verbrechen, Strukturen in Brasilien untersuchen. Und am Mittwoch gab es auch noch, glaube ich, eine von der Bundesregierung initiiert, eine Einsatzgruppe, die eingerichtet wurde, die sich eben speziell mit eben der organisierten Kriminalität in Rio befassen soll. Also ja, zusammengefasst, da passiert richtig, richtig viel. Aber ich glaube, sobald wir eine unabhängige Untersuchung haben, wissen wir, was da genau vorgefallen ist.
Was Sham sagte, dass das ja fast schon zur Normalität gehört, diese Polizeibrutalität. Ich denke dann immer, die wissen sich echt nicht anders zu helfen, oder? Also wie kriegst du sowas sonst in den Griff? Also so viel, du müsstest da so viel Geld reinschütten für bessere Wohnverhältnisse sorgen, bessere Infrastrukturen. Dann hättest du das Arbeitsproblem immer noch nicht gelöst. Ich weiß überhaupt nicht.
Das unterstellt aber, dass die Polizei immer gute Absichten hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, was wir in vielen Ländern sehen, auch bei uns, ist auch ein bisschen unterberichtet, dass natürlich Polizei auch oft
Akteur ist,
Machtdemonstrationen, also gerade dann vielleicht in solchen Situationen sowas auch eskalieren kann, weil Menschen zu viel Macht haben und es vielleicht keine Kontrolle gibt und das dann missbraucht wird. Also Polizeigewalt ist immer auch Machtmissbrauch durch die Polizei.
Ja,
meine gute Nachricht diese Woche kommt, man glaubt es kaum, aus der SPD.
Donnerwetter. Das ist ja komisch. Wie kommt denn das?
Ja, das also ist ja komisch. Die Taz hat berichtet, dass es in der SPD eine Gruppe gibt, die sich noch erinnern kann, wofür das S im Parteinamen steht. Das wissen ja viele heute gar nicht mehr. Ne? Also das S in SPD, das steht für sozial. Und
Guck an, habe ich auch nicht gewusst.
Und sozial, das ist ja so ein bisschen das Gegenteil dessen, was jetzt die Regierung aus CDU, CSU und SPD mit dem Bürgergeld gerade plant. Und da gibt es so ein paar SPD-PolitikerInnen, die noch so ein Restgewissen haben. Und eine ist unter anderem die stellvertretende bayerische SPD-Landesvorsitzende Eva-Maria Weimann. Die hat jetzt nämlich eine Unterschriftensammlung gestartet und hat auch relativ viel Zuspruch innerhalb von recht kurzer Zeit bekommen, um die Regierung bzw. die SPD an der Regierung zum Umlenken zu bewegen. Bisher war es ja so, dass Bärbel Baas, also das ist unsere Bundesarbeitsministerin.
Was haben sie die alle gelobt, ne, am Anfang?
Ich glaube, das war eigentlich auch meine gute. Ich finde ja immer an der SPD so krass, dass gute Leute da reingehen.
So Kevin das Kühnert. Amt formt den Menschen.
Und dann hast du irgendwann, sind die alle gleich.
Neulich habe ich gedacht, den Kühnert müsste man eigentlich mal interviewen.
Voll. Ja. Ja, absolut.
Die Frage ist, ob er redet.
Hat er nicht schon irgendwas auch gemacht
in der
Zeit,
der
jetzt irgendwie, aber ich habe es mir nicht weiter
zu. Ja, mal gucken.
Jedenfalls, also Bärbel Baas ist nicht Kevin Kühnert und scheint sich ja bisher eher so zu fügen, also der Union zu fügen. Ich glaube jetzt nicht, dass es der SPD ein besonders großes Anliegen aus sich heraus ist, das, was sie jetzt mit dem Bürgergeld macht, zu machen. Aber es war ein großes Anliegen der Union und die hat ja im Wahlkampf auch Versprechen gemacht mit zweistellige Milliardenbeträge, die man beim Bürgergeld einsparen will. Wo jetzt ja tatsächlich.
Sie haben nicht gesagt, wann, haben sie nicht gesagt.
Das stimmt, das stimmt. Also pro Jahr sparen wir nach eigenen Angaben aus dem Arbeitsministerium, wie du letzte Woche referiert hast, etwa ein Fünftel der Kosten, die eine E-Mail von Jens Spahn verursacht hat.
Na, immerhin.
Immerhin. Und was eben die Initiative in der SPD nun will, das ist eine grundsätzlich positive Erzählung vom Sozialstaat. Da sagen die halt, gibt es überhaupt nicht mehr. Die Regierung hat das nicht mehr. Die haben nur noch eine negative Erzählung von Sozialstaatsschmarotzern, Kostenfaktor und so weiter.
Ja, dass das eigentlich eine unglaubliche zivilisatorische Errungenschaft ist, darüber redet niemand, ja.
Nee. Dann sagen die, sehr eigennützig, sie würden gern wieder die Menschen zurückgewinnen, die sie verloren haben. Zitat, wir werden hier an der Basis ständig mit Menschen konfrontiert, die mit der Partei hadern. Mhm. Kann man sich ja auch gut vorstellen. Hast du da so einen Stand irgendwo mit so SPD-Fähnchen und Ballons und möchtest deine Kugelschreiber an die Leute loswerden? Und kann mir gut vorstellen, dass du wirklich nur Ablehnung erfährst, weil...
Ich kann das aber nachvollziehen.
Ja, klar.
Ich bin in meinem tiefsten Inneren bin ich Sozialdemokrat.
Ja.
Die SPD ist die letzte Partei, die ich unterstütze, die vorletzte Partei, die ich unterstützen würde. Ich glaube nicht, dass ich da alleine bin und dass ich da so ein Einzelfall bin. Irgendwie als einfach, ich fühle mich als verratener Mittelschichtler.
Ja. Voll, und das fühlst du dich, weil, und das sagen die auch, wir müssen diese Geschichte fertig erzählen. Es wird immer nur gesagt, ja, und dann sparen wir und dann haben wir Geld. Und
das war vor 20 Jahren schon, fördern und fordern und nichts ist gefördert worden, sondern nur doch gefördert worden sind diese windigen Erwachsenenbildungseinrichtungen, die mit Geld überschüttet worden sind und den Arbeitslosen überhaupt nichts beigebracht haben. Gefordert haben wir 20 Jahre lang, gefördert haben wir so gut wie gar nicht. Jedenfalls nicht sinnvoll, jedenfalls sah es für mich nicht sinnvoll aus.
Ja. Ja, und die sagen halt auch, wir müssen erzählen, welche Auswirkungen die Änderungen, die da gerade geplant sind, haben auf den Mittelstand wohlgemerkt oder auf die Mittelschicht wohlgemerkt. Ich zitiere jetzt auch nochmal, nicht erzählt wird, dass ein Eigenheim weg sein kann, wenn die Grenzen beim Schonvermögen herabgesetzt werden, wie angedacht. Zitat Ende. Solche Dinge, ne? Also, dass da einfach die SPD an der Regierung so drüber weggeht. Und so tut als, ja, es betrifft ja nur die, die wirklich also eigentlich scheiße sind und keine Sorge.
Wobei ich das mit dem Eigenheim würde ich da auch nochmal diskutieren wollen, ehrlich gesagt. Ne? Weil das ist halt im Zweifelsfall ein Nettovermögen, das du hast. Hm. Und ich finde es schon in Ordnung, sein Nettovermögen anzugehen, wenn man keinen Job hat.
Ja, also, findest du?
Ja, finde ich. Also das, ja.
Fände ich okay, wenn es sehr einfach wäre, Wohnraum zu finden in dieser Republik. Aber das ist es ja auch nicht.
Kommt drauf an, wo du suchst und zu was für Bedingungen natürlich du suchst. Aber weißt du, wenn ich ich habe eine Eigentumswohnung, ne? Jetzt verdiene ich kein Geld mehr. Soll ich da meine Eigentumswohnung behalten? Und der Staat kommt für meinen Lebensunterhalt, finde ich schwierig. Klar, wenn jetzt, ne, meine Eigentumswohnung ist klein, die kostet nur ein paar hundert Euro im Monat. So gesehen ist es für den Staat billiger. Aber was ist, wenn ich jetzt eine 1500 Euro laufende Kosten hätte oder 1000 Euro laufende Kosten hätte? Irgendwo, finde ich, muss man da schon eine Grenze einziehen.
Es gibt ja Grenzen, ne? Und das ist ja eben genau das sogenannte Schonvermögen. Und da geht es ja auch immer wieder um so und so viele Jahre darfst du das behalten, wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine bestimmte Anzahl an Jahren darüber hinausgehst.
Ja, also Lebensalter minus so und so oder pro Jahr Lebensalter so und so viel 100 Euro. Aber das Schonvermögen ist ja die eine Sache, aber meine Wohnung ist ja mein Vermögen.
Ja.
Also würde sie halt mein Schonvermögen aufblähen und ich müsste das so weit abbauen, bis ich beim Schonvermögen bin. Und vor allen Dingen, was man auch mal sehen muss, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Eigentum im selbstgenutzten Wohneigentum lebt und einen Job hat, bei dem er nicht mindestens ein Jahr Arbeitslosengeld kriegt, wenn er einen Job verloren hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so jemanden gibt, ist sehr gering. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es EigenheimbesitzerInnen gibt, die seit 10 Jahren von der Stütze leben oder sowas. So, und ich meine, so wie
Sie
wir
werden
Selbstständigen,
in unseren Kommentaren jetzt auftauchen.
Ja, dann sollen Sie das tun. Also, weil ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Und ich finde es halt eigentlich, also ich finde auch, letztendlich finde ich das ein Akt der Fairness, weil ich meine, also für uns Selbstständigen, wir machen es ja genauso. Also wir haben ein bestimmtes Vermögen und wenn die Auftragslage schlecht ist, bauen wir unser Vermögen ab.
Klar.
Und wenn alle Aufträge wegbrechen, dann leben wir erstmal von unserem Vermögen, so wir denn genug davon haben und suchen uns, während wir das tun, irgendwie neue Jobs. Und wenn das nicht klappt, verkaufe ich halt meine Wohnung und ziehe nach, weiß ich nicht, Frankfurt oder, weil es da billiger ist oder irgendwie sowas, weißt du? Also ich finde das immer schwierig, also gerade mit so großen Vermögensbestandteilen, da sozial argumentieren zu wollen, finde ich echt schwierig. Finde ich eine ähnliche Diskussion wie dieses, was jetzt verstärkt auch in den Zeitungen zu sehen ist, wie sie ihr Eigenheim im Pflegefall vor dem Staat schützen, beziehungsweise wie sie dafür sorgen, dass ihre Kinder ihr Vermögen erben. Das ist auch so ein bisschen so, wo ich denke, nee Leute, dafür ist das nicht da. Das Vermögen, das du hast, ist für schlechte Zeiten und wenn die da sind, dann gib's gefälligst auch aus. Aber es sollte ja eine gute Nachricht sein und ich mache
ja
schon wieder
genau.
Schlechte Laune hier. Ne?
Genau, und die gute Nachricht ist eben, dass die Frau Weimann sagt, wir müssen die SPD daran erinnern, dass sie die SPD ist. Das fand ich noch einen ganz schönen Satz. Ja.
Das allerdings hören wir auch seit Schröder-Fischer.
Ja, also mal gucken, die streben jetzt ein Mitgliederbegehren an, ein ganz offizielles. Dafür braucht es 1% der SPD-Mitglieder. Das klingt wenig, ist aber viel, weil die SPD immer noch relativ viel Mitglieder hat. Ungefähr 3570 müssten es sein. 3570 sind 1%. Kannst du hochrechnen. Und wenn das klappt, also wenn dieses Mitgliederbegehren zustande käme, dann müssten, ach Gott, ich zähle das jetzt nicht auf, kann jeder nachlesen, das ist auch ein bisschen SPD-nerdig jetzt hier. Aber es ist vielleicht möglich, dass die nochmal, ja, also dann bin ich gespannt. Also wenn das Mitgliederbegehren klappt und sozusagen die Partei, die Mitglieder der Partei, die SPD aufrufen, in der Regierung solche Sachen nicht mitzumachen, was passiert dann, ne? Weil da ist ja die große Angst, weswegen die SPD das alles mitmacht, ist ja, platzt dann die Regierung, gibt es dann Neuwahlen, kommt dann die AfD an die Macht und. Das sind ja die großen Ängste, die da dahinter liegen, sich die ganze Zeit von der Union erpressen zu lassen, bei der SPD zumindest. Und in aktuellen Umfragen steht sie auch nicht sonderlich gut da. Also für die SPD wären Neuwahlen, glaube ich, tatsächlich eine ziemliche Katastrophe.
Kommt drauf an, ob die SPD möchte, dass weiter Lars Klingbeil einen Job hat oder nicht, oder? Wenn die ihre Spitze einmal feuern, sie, das ist ja eigentlich das Tragische. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in der SPD überwiegend der Seeheimer Kreis verblieben ist, also der rechte Flügel der SPD, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr, sehr viele SPD-Mitglieder da drin sind, weil sie Sozialdemokraten sind. Das heißt, es wäre eigentlich, das verstehe ich immer nicht, das müsste doch für die SPD, also für die Basis der SPD, genauso einfach sein, die SPD wieder so zu einer sozialdemokratischen Partei zu machen, wie es für die Basis der CDU möglich war, die CDU wieder zu einer rechten Partei zu machen. Das hat doch auch funktioniert. Warum funktioniert das bei euch eigentlich nicht? Seid ihr doof?
Nee, mal gucken. Vielleicht beginnt genau das ja jetzt.
Ja.
Wir werden sehen. Dann kommen wir doch zum Limerick der Woche. Das wunderschöne Thema der letzten Woche war Umzug. Aus aktuellem Anlass. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Merz sah Probleme im Stadtbild. Eine Aussage, die als sehr platt gilt. Drum schob man ihn ab. Und das nicht zu knapp. Weshalb er seit kurzem im Chat chillt.
im Tschad chillt. Ich nehme Arne. Arne hat sogar einen ripuarischen Triptych geschrieben. Also drei zusammenhängende Limericks. Und weil wir sowieso sonst keine Einsendungen haben, nehme ich einfach alle drei. Es war mal ein Umzug im Rheinland. Ich dereinst ihn gar furchtbar bekloppt fand. Doch dann zog ich um und fühlte mich dumm, musste schaffen statt zum Feiern am Rheinstrand. Gerade naht die Session im Galopp, die Limericks auch wieder top. Ja, wat da kütt, rinnende büt und et kada pack sich an der Kopp. Nun, wer glaubt, es sei statthaft zu fragen, welch Nation Menschen haben, die tragen, die Kisten beim Umzug, glaubt vielleicht auch das Stück gut, schmieß ne Kölsche dir einfach vom Wagen.
Sehr schön. Anne hat auch ganz viele Limericks gedichtet, aber ich nehme jetzt nur einen davon, den Rest müsst ihr selber in unseren Kommentaren nachlesen. Es war eine Frau aus Berlin, die wollte neue Räume beziehen. Sie hatte eine Auswahl, mal Wohnung und Haus mal. Ach nee, das war leider ein Dream.
Schrecklich.
Was haben wir denn für ein Thema diese Woche? Du hattest doch was Lustiges.
Glücksatlas, das Gender-Ding in Friedrichsdorf.
Ja, Gendern.
Gendern als
Gendern.
Ich habe heute zum ersten Mal gelesen, tatsächlich, mein Problem ist ja immer, das heißt immer Genderverbot, ne, wo ich denke, das ist aber nicht Genderverbot, sondern es ist doch eigentlich ein Gender-Mainstreaming-Verbot.
Genau.
Heute habe ich irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, dass Gendern tatsächlich das Tu-Wort zum Gender-Mainstreaming ist. Das war mir gar nicht klar.
Siehst du mal. Und eigentlich ist es ja auch ein Entgendern.
Ja, eben, ja. Entgender-Verbot.
Ja, das ist alles verrückt. Naja, dann nehmen wir doch Gendern. Und
wenn du
kommen,
das sagst, du bist Boss. Yes,
komm,
Boss.
Kommen hier mit zum Börsenticker. Montag.
Rekordlauf der Wall Street geht weiter.
Dienstag.
New York im Goldrausch.
Mittwoch.
Fett unterbricht die Börsenparty.
Donnerstag.
Dämpfer für die Wall Street.
Freitag.
DAX schon im Winterschlaf?
Was? Ist er tatsächlich ein Tier, oder?
Natürlich.
Das erklärt einiges. Kommen wir zum Faktencheck.
Ja, hallo von mir. Ich habe heute für den Faktencheck mitgebracht eine Ergänzung zur Wahlpflicht in Argentinien. Also ihr habt das dort korrekt dargestellt mit der Wahlpflicht und auch welche Sanktionen es dort gibt. Ich habe dann interessanterweise bei der Recherche gesehen, dass Gesetze dieser Art in den meisten Ländern Südamerikas vorhanden sind und ansonsten weltweit eher die Ausnahme. Aber es gibt da Beispiele, zum Beispiel auch eins unter unseren Nachbarländern, das hat mich etwas überrascht, nämlich Belgien. Die Registrierung als Wähler ist da nicht verpflichtend, aber sobald man im Wahlregister steht, muss man theoretisch auch seine Stimme abgeben. Bei Versäumnissen drohen da zunächst leichte Geldstrafen, aber tatsächlich, das hat mich sehr überrascht, bei vierfacher Abwesenheit in einem Zeitraum von 15 Jahren verliert man sein Wahlrecht für 10 Jahre. Man wird da aus der Wählerregistrierung gestrichen und, wenn ich das richtig lese, auch von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Also Nominierung oder Beförderung auf ein öffentliches Amt ist da im Gesetzestext ausgeschlossen. Sehr, sehr spannend. Allerdings muss man dazu jetzt sagen, dass wohl schon seit etwa 2003 diese Sanktionen eigentlich nicht angewandt werden. Also der Wahl fehlbleiben, nicht abstimmen wird, von den Behörden nicht verfolgt. Das ist also alles theoretisch. Und von Belgien gehe ich direkt rüber zu Deutschland und zwar zum Thema Mindestlohn. Da habe ich einmal eure Zahlen nachgerechnet, die Holger mitgebracht hatte zum Thema, wie viel Brutto und Netto haben dann Leute, die Mindestlohn verdienen nächstes Jahr. Dazu muss man natürlich theoretisch noch berücksichtigen, er hat es selber gesagt, er hat eine Verallgemeinerung gemacht und wenn man jetzt andere Steuerklasse hätte oder eben Kinderkirche, ja, nein, dann fällt das natürlich alles ein bisschen anders aus. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass gesagt worden ist, dass das besser ist als in Italien, beziehungsweise der Mindestlohn in Italien. Das wird an der Stelle sprachlich nicht ganz klar in der Sendung. Deswegen möchte ich einmal erläutern, dass Italien keinen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn hat, mit dem wir vergleichen könnten. Es ist aber auch nicht so, als gäbe es in Italien gar keine Mindestlöhne. Es gibt da branchenbezogene Tarifvereinbarungen, die tatsächlich einen Großteil der italienischen ArbeitnehmerInnen abdecken. Und wenn man das sich im europäischen Vergleich anschaut, dann liegt der deutsche allgemeine Mindestlohn gemessen an der Kaufkraft am Platz 2, deutlich hinter Luxemburg. Für Italien, wie gesagt, ist es eben nicht so richtig möglich, diesen Vergleich zu ziehen. Auf den hinteren Plätzen liegen da aber zum Beispiel Estland, Litauen und Bulgarien. Und branchenbezogene Abweichungen vom Mindestlohn gibt es übrigens auch in Deutschland. Beispielsweise liegt der Mindestlohn für ungelernte Pflegekräfte bei uns aktuell bei 16,10 Euro die Stunde und für Fachkräfte in dem Bereich bei 20,50 Euro. Wer sich dafür interessiert, was es da noch so für Branchen und Vereinbarungen gibt, für den oder die habe ich einen Link in die Shownotes gepackt. Und damit bin ich heute auch schon fertig und wünsche ein schönes Wochenende.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr alle diese Sendung möglich macht. Okay, nicht alle, aber sehr viele und gerne auch noch mehr, wenn ihr uns unterstützen wollt. Also dafür sorgen wollt, dass es die Wochendämmerung noch möglichst lange gibt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns dabei helfen könnt. Einer der Wege führt über Steady und wenn ihr da Mitglied bei den Ultras oder auch im Fanclub werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtlichen Premium-Content. Heute Kohlraben Schwarz aus der ARD-Mediathek.
Habe ich auch schon gelesen, dass das toll sein soll.
Ist das dieser Winkelmann-Film?
Nee, ich glaube Kohlraben Schwarz. Ist das nicht eine Verfilmung von irgendeinem Tommy Krappweiß-Hörspiel oder so?
Schatz, deutsche Mystery-Serie basierend auf der Hörspielreihe von Tommy Krappweiß.
Genau. Genau. Das soll sehr, sehr gut sein, habe ich auch gehört. Will ich auch gucken. Guido Baulich.
Marc Bremer.
Der neue Impfstoff ist da. Covid-Impf-Update jetzt. Die GKV zahlen das.
Oliver Delpys Sidepiece.
Silke Dietz.
Ich denke, die ganze Zeit überlege ich, wie dieser Winkelmann-Film hieß. Fällt mir nur ein. Falls nicht, schreibt's in die Kommentare. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Call to Action, hast du gemerkt, ne?
Ja, sehr gut heute.
Claude Funkhauser.
Das steigert die Interactions.
Genau.
Leider nur damit auf Instagram
wir, damit wir bin ich bei. Ordentliche Conversion Rates haben, wenn da eine Purchase Decision getriggert worden ist.
Wo waren wir jetzt?
Ich hatte Monkey Dom gesagt, glaube ich.
Okay, Doppeldecker Fahrrad.
Claude Funkhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier und das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt.
Okay.
Blutschuld? Das ist was ist das denn? Ja, ja, das ist ja biblisch hier.
Müsli, Müsli, Yam, Yam, Yam.
Ja, das ist schon besser. Rufus Platus.
Ist so eher unser Niveau, ne? Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheggis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Der Dösewicht empfiehlt Serien aus der Mediathek. Einmal 1985 über rechte paramilitärische Polizeistrukturen in Belgien, in Deutsch oder Originalversion. Und Chabos über einen Bulli, den die Vergangenheit einholt.
So, dann muss und so weiter.
Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Jan Rück.
Und hier der Fanclub.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Lieber einen Apfel in der Hand als eine Birne auf dem Dach.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Blindeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Was ist denn eigentlich aus dem Herbst der Reformen geworden? Hatte doch die Bundesregierung so groß kotzig angekündigt.
Naja, Bürgergeldreform, ja, ne?
Ja, stimmt. Bisschen Herbst ist ja auch noch, ne?
Ja, stimmt.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchker.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es war einst ein Rudi aus Borben, der spuckt, seit er längst ist gestorben.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, zu Halloween-Nacht hat er sich gedacht, er klopft jetzt an Türen mit Torben.
Das war ein Limerick. Mensch. Mhm. Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Janowski.
Thomas D.
Hey Karsten, sperr mal die Tür auf, damit da niemand vorhaut.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Bitte verzeihen Sie, mein Herr, darf ich Sie etwas fragen?
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Ich bin hier, weil der Wing Commander gegangen ist, damit Holgi und Kada weiterhin sagen, was sie denken. Der Left Wing Commander.
Benny Dingster.
Chabos wissen, wer der DJ Bobo ist.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Der Fresh Cuber ist eine typische rheinländische Fritte.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
All Cops are Eierloch, fang mich doch.
Bestellung beim Universum. Bitte Katharina Reiche feuern und Patrick Greichen wieder einstellen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Mariana Friedrich.
Und das war die Wochendämmerung vom letzten Tag des Oktobers. Geben Sie mir ein Ping Vasili und bitte nur ein einziges Tschüss.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina feiert den Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ich bin pro Ukraine, ich bin pro Russland, ich bin... Dieses Gänseblümchen ist Trumps wichtigster Berater im Ukraine-Konflikt.
Planes fly, cars drive, computers compute. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
Roland, im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Je.
Felix Johannes. Micha K. Philipp Kaden.
Ich bin Karstadt-Detektiv.
Skandal und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kiselemack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Janette Lechner.
Detmar Lesen. Dietmar Lesen. Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Lesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Der Rechenschieber ist ein Gerät, mit dem man Multiplikation, Wurzeln, Logarithmus und manchmal auch Sinus und Tangens hin und her rechnen kann. Man kann sich aber auch mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einen ordentlichen Schwipf antrinken und dem Rechenschieber sein lassen, Hicks.
Never mind.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Das Mullen.
Jonas und Nathalie.
Celine Neubig.
Otra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Null.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Neulich ein Video gesehen, da ging es um die Aussprache des Lateinischen, soweit man die nachvollziehen kann, also des ursprünglichen Lateinischen, beziehungsweise einer bestimmten Epoche des Römischen Reiches, weil das hat ja lange gedauert. Stellt sich raus, Agnes scheint tatsächlich ungefähr wie Agnes gesprochen zu werden. Was sich jetzt irgendwie, und da ging es allerdings um Magnus, was wie Magnus gesprochen wird.
Ja.
Daraus leite ich das jetzt ab, fand ich ein bisschen irritierend.
Ist ja im heutigen Italienischen auch so. Du sprichst das G da nicht.
Agnelli.
Nicht so richtig.
Hm. Hm. Jennifer und Norbert.
Hatten wir schon. Bernd Nossem.
Annette Och und so weiter.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold,
Josef Porta,
Nick Praus,
Sebastian Quapp,
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut aufmerksam,
Axel Rasmussen,
Dispatches from the Nerd Reich, Nobody has any intention to tear down the East Wing of the White House,
Michael Reisler.
War auch so eine Aktion. Ja, wir reißen das jetzt einfach mal ab. Also es gibt zwar, also du hast das mitgekriegt. Also ich meine, die haben halt den Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen, weil da will er ja den Jeffrey Epstein Ballroom hinbauen.
Ja.
Und anscheinend, also wenn ich das richtig verstanden habe, was ich da gelesen habe, ist es so, dass er eine Baugenehmigung braucht.
Genau.
Die hat er nicht. Ja? Also die US-Regierung hat keine Baugenehmigung für den Jeffrey Epstein Ballroom. Wofür sie aber keine Genehmigung brauchen, ist für den Abriss. Das heißt, sie haben das Ding einfach abgerissen.
Jetzt muss ja was Neues gebaut werden.
Genau.
Ja, schlau, ne?
Das ist schon echt, das sind solche Assos, das gibt's überhaupt nicht.
Ja, da war auch, also, ich glaube, von der Woche habe ich mir dann auch noch The Daily angehört zu dem Thema. Und die meinten auch, die wissen ganz genau, was sie tun und wie sie die kleinsten Schlupflöcher in den Gesetzen, die es zu dem Thema gibt, ausnutzen können. Dass sie den Kongress nicht fragen müssen und. Mhm. Und ja. Und da gab es nämlich auch schon Verwunderung darüber, dass es keinen Plan vorgelegt gab, damals, also von der Woche zumindest, was denn da geplant ist, genau. Und jetzt weißt du warum. Naja, wo waren wir denn? Bei Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wiederhenke.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Lisa und Sebastian.
Konses Gibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheap?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Lise grüßt die Katana und freut sich, dass es langsam Herbst wird.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
genießen den Herbst, anders als Priscilla und Gwyneth Molesworth, denen es jetzt schon wieder zu kalt und zu dunkel ist. Brrr.
Moosmutze und Waldwuffel.
Martin Unterlechner.
Sag mal, wo kommt es her, Moosmutze und Waldwuffel?
Aus Bayern. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.
Aber du kennst es auch, oder?
Nein.
Das ringt keine Bell bei dir?
Nothing. That rings not the tiniest bell bei mir.
Ach Mann, echt? Weil seit es da drin steht, denke ich, Mann, wo ist das denn nochmal her? Ich muss es dann also doch mal nachgucken. Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Luisa Weyers.
If Three Switch und so weiter.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Biele. Ich habe einen Hochdruckreiniger.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timi Wüst.
Einen eigenen Kercher. Auch geil irgendwie. Heike und Axel Z aus Z.
Ich bin neulich an der Rummelsburger Bucht lang gelaufen und da gibt es so einige Eigentumswohnungen und Häuser und so. Und da war so ein Typ, der hat auch mit einem Kercher gerade alles auf seinem Balkon sauber gemacht und hat einfach keine Rücksicht genommen. Und es flog alles in unsere Richtung, so auf den Fußweg. Das war sehr unangenehm.
Ja, dafür hat man so einen Kercher ja auch vom Balkon runter. Brrr, so.
Ja. Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Meto Barafk.
Herr Ober, bitte 2 Melange, Dankeschön.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Oliver Kleinert.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie
der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt es dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Warum stehen die denn jetzt auf einmal am Ende, die 2 Melange?
Ja, weil ich es verkackt habe, das noch nach Nachnamen zu sortieren. Das heißt, Aber vielen herzlichen Dank trotzdem und tut mir leid.
Ja, von mir auch. Vielen Dank für die Sicherung meines Lebensunterhalts.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 31. Oktober 2025. Denkt an die Süßigkeiten für die Kinder, sonst gibt's Saures.
Tschüss.